Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite dich auf deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in deinen Geist, dein Herz und dein Leben zu bringen, weil Glücklichsein kein Zufall ist. Er ist heute wieder die Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin Doris Kirch, die Frau, die mehr Achtsamkeit in unsere Gesellschaft, ins Bewusstsein und in die Herzen der Menschen bringt. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge habe ich ja etwas über das Ausdrücken von Gefühlen im menschlichen Miteinander erzählt und dir erklärt, wie du deine Gefühle auf eine lebensfördernde Weise zum Ausdruck bringen kannst. Die Gefühle sind die zweite Komponente im Prozess der gewaltfreien Kommunikation, also kurz GFK genannt. Und heute möchte ich dich mit der dritten Komponente der GFK vertraut machen, nämlich mit den Bedürfnissen. Und dazu lass uns nochmal einen Schritt zurück zu den Gefühlen gehen. Denn die Gefühle stehen in engem Zusammenhang mit unseren Bedürfnissen. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, es gibt angenehme Gefühle und es gibt unangenehme Gefühle. Und sie hängen unmittelbar damit zusammen, ob wir uns gut oder ob wir uns unbehaglich fühlen. Gut fühlen wir uns, wenn die Bedürfnisse, die wir im Moment gerade haben, erfüllt sind. Also zum Beispiel, wenn dein Bedürfnis nach Nahrung befriedigt ist, dann bist du satt und das erzeugt angenehme Gefühle in deinem inneren System. Und unbehaglich fühlen wir uns, wenn die Bedürfnisse, die wir gerade haben, nicht erfüllt sind. Also zum Beispiel, wenn dein Bedürfnis nach Nahrung nicht befriedigt ist und du Hunger hast, dann erzeugt das unangenehme Gefühle in deinem inneren System. Ach, wäre das schön, wenn das immer so einfach wäre. Also ich habe Hunger, also sorge ich für mich, indem ich etwas esse und schwupps habe ich mich von der unangenehmen wieder auf die angenehme Seite gebracht. Aber oft hängen die Bedürfnisse, die wir haben, mit anderen Menschen zusammen. Und hier ist wieder mal Stress vorprogrammiert. Die Erfüllung unserer Bedürfnisse hängt in diesem Fall von der Bereitschaft der anderen Person ab, etwas zur Erfüllung unserer Bedürfnisse beizutragen. Und je nachdem, wie geschickt wir uns dabei anstellen, die Person dazu zu motivieren, wird sie geneigt sein, uns zu unterstützen oder auch nicht. Und tragischerweise sorgt unser gewöhnlicher Sprachausdruck dafür, dass andere Menschen eher nicht geneigt sind, uns in unseren Bedürfnissen zu unterstützen. Und das ist wirklich bemerkenswert, wenn man sich mal überlegt, dass die Bereitschaft, anderen zu helfen, eigentlich genetisch in uns angelegt ist. Wir müssen uns also schon sehr ungeschickt anstellen, um uns den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen, aber in der Regel tun wir leider genau das. Und wir tun das durch unsere Neigung, anderen die Verantwortung bzw. Schuld für unsere unangenehmen Gefühle zuzuschieben. Das wäre etwa so, als würdest du jemanden dafür verantwortlich machen, dass du dich schlecht fühlst, weil du Hunger hast. Also nur weil du so rumgetrödelt hast, bin ich nicht zum Essen gekommen. Heißt nichts anderes als, du bist schuld, dass es mir schlecht geht. Unser Bedürfnis hinter diesem unangenehmen Gefühl des Hungers ist Nahrung. Und was denkst du? Wird deiner Partnerin oder deinem Partner dein Anliegen, deinen Hunger zu stillen, nach dieser Ansage noch wichtig sein? Also nach der Ansage, nur weil du so rumgetrödelt hast, bin ich nicht zum Essen gekommen? Also ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass der andere oder die andere sich kritisiert und angegriffen gefühlt und sie wird mit ihrer Abwehr oder vielleicht sogar mit einem Gegenangriff beschäftigt sein. Also daran kann man sehen, das ist sehr schwer für unser Umfeld, wenn wir ihm die Verantwortung für unsere Bedürfnisse zuzuschieben, also für das, was wir gerne anders hätten, als es ist. Wir glauben, und das ist unbewusst, das läuft gar nicht durchs bewusste Denken. Wir glauben unbewusst gerne, dass das, was andere tun oder was sie lassen, die Ursache für unsere guten oder schlechten Gefühle ist. Aber das stimmt so nicht. Was andere sagen oder tun oder nicht sagen oder nicht tun, mag vielleicht der Auslöser für unsere Gefühle sein, aber nie deren Ursache. Unsere Gefühle entstehen aus der Bewertung und der Interpretation dessen, was andere sagen oder tun. Und wie wir ein Geschehenes oder eine Situation einschätzen und interpretieren, das liegt einzig und allein bei uns selbst. Und deshalb ist es wichtig, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen, statt sie auf andere abzuwälzen. Marshall Rosenberg beschreibt in der gewaltfreien Kommunikation 4 verschiedene Möglichkeiten, mit etwas umzugehen, das unangenehme Gefühle in uns auslöst. Also egal, ob das jetzt verbal oder nonverbal war. Und diese 4 Möglichkeiten teilen sich im Wesentlichen in 2 Richtungen auf. Nämlich, es gibt 2 heilsame Möglichkeiten, damit umzugehen, und 2 unheilsame. Also schauen wir uns zunächst mal die unheilsame Reaktion an. Sie entsteht, wenn du das, was dein Gegenüber sagt oder nicht sagt, persönlich nimmst. Wenn du also Kritik, Vorwürfe oder Angriff aus den Worten des anderen heraushörst. Erinnerst du dich noch an die letzte Folge, an den netten Song von Annette Louisanne? Du fragst, was ist? Ich sage nichts und ziehe weiter ein Gesicht. Du sagst, dann ist ja alles gut. Ich krieg die Wut, mir kocht das Blut. Und genau das macht die Lady. Sie wird wütend auf ihn, weil er nicht tut, dass sie will, dass er tut. Was immer das auch sein mag, weil das bleibt ja dabei völlig im Dunkeln. Also, den anderen beschuldigen. Das ist eine der unheilsamen Strategien, und die andere ist, sich selbst die Schuld zu geben. Also auf jeden Fall muss irgendwie immer einer schuld sein. Aber das ist eine völlig falsche Vorstellung von dem, was da vor sich geht. Und das alles kommt irgendwie von zu viel Denken. Also zum Beispiel bei einem Baby ist die Frage der Bedürfniserfüllung noch absolut rein und unverfälscht. Also ein Baby weint, weil es Hunger hat. Also das Baby weint, das ist ein Gefühl von Unbehagen, weil es Hunger hat, das ist das Bedürfnis, was dahinter steht. Und das Baby weint nicht über seine bösen Eltern, die ihm die Nahrung verweigern. In diese Denke kommen wir erst, wenn wir erwachsen werden. Ja, was am Beschuldigen unheilsam ist, liegt auf der Hand. Wenn du dich selbst beschuldigst, dann untergräbst du dein Selbstwertgefühl durch Schuldgefühle und durch Scham. Und beschuldigst du den anderen, dann wirst du damit deinen Ärger auf sich ziehen. Man kann sich das schon gut vorstellen. Wie hat wohl der Partner in Annette Louisans Song auf ihre Vorwürfe reagiert? Na, der hat wahrscheinlich erstmal eine Mauer hochgezogen. Jetzt kommen wir zu den beiden heilsameren Umgehensweisen, also zu einer sehr viel selbstbestimmteren, eleganteren und klügeren Weise, mit der Situation umzugehen, wenn jemand etwas gesagt oder getan hat, das dich verärgert oder irritiert hat. Und interessant ist, die Idee einer Schuldfrage spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es geht nämlich erstmal darum, du nimmst deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahr. Wenn du die Aufmerksamkeit auf eine achtsame, also auf eine freundliche und nicht wertende Weise auf deine Gefühle richtest, dann kannst du erkennen, dass dein Schmerz daher rührt, dass da Bedürfnisse sind, die nicht erfüllt wurden. Und der zweite Punkt ist, du nimmst auch die Gefühle und Bedürfnisse deines Gegenübers wahr. Und das habe ich ja in den vorigen Folgen über GfK schon gesagt. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Du wirst immer Stress in der Kommunikation haben, wenn du glaubst, deine Bedürfnisse rücksichtslos auf Kosten anderer befriedigen zu können. Das kann vielleicht kurzfristig mal klappen, aber langfristig dürfte das eher eine ergiebige Quelle für Stress und Unzufriedenheit sein. Also im Grunde beschreiben diese vier Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen, das, was wir ja aus der Achtsamkeitspraxis bereits kennen. Nämlich den Unterschied zwischen einer unbewussten Reaktion, das ist dieses unbewusste Beschuldigen von einem anderen oder mir selbst, und einer bewussten Antwort auf das Geschehen, die darin besteht, meine Gefühle und Bedürfnisse und die des anderen wahrzunehmen. Und wieder kann man hier sehen, was für eine große Rolle Achtsamkeit dabei spielt. Deshalb sage ich ja immer, ne, Achtsamkeit und gewaltfreie Kommunikation sind very best friends. Die Achtsamkeit spielt einfach deshalb eine wichtige Rolle dabei, weil wir Achtsamkeit brauchen, wenn wir Einfluss auf das nehmen wollen, was gerade passiert. Du kannst nicht Einfluss auf etwas nehmen, das dir gar nicht bewusst ist. Wenn du dir also deiner Gefühle und der dahinter stehenden Bedürfnisse nicht bewusst bist, dann kannst du auch nicht selbstbestimmt handeln. Oder andersrum gesagt, je bewusster dir etwas ist, desto selbstbestimmter kannst du handeln. Und dieses Bewusstsein wiederum wird erzeugt durch regelmäßiges Achtsamkeitstraining. Also wie ich bereits schon gesagt habe, andere sind vielleicht der Auslöser unserer Gefühle, aber sie sind nicht deren Ursache. Die wahre Ursache für unsere angenehmen oder unangenehmen Gefühle liegt darin, wie wir interpretieren und bewerten, was wir erleben. Und das entspringt direkt unserem inneren Bewertungssystem. Und da sieht man, im Bewertungssystem liegt der Wort Wert schon drin enthalten. Und weil diese Interpretation und auch dieses Bewertungssystem ein zutiefst subjektiver und ureigener innerer Prozess ist, bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Verantwortung für unsere Gefühle zu übernehmen. Ich habe jetzt von Werten gesprochen. Gucken wir uns mal an, was sind eigentlich Werte? Jeder Mensch hat natürlich ein ganz spezifisches inneres Wertesystem. Als ich das so vorbereitet habe für diesen Podcast, kam mir spontan ein Bild dazu in den Kopf, nämlich Schreibtische. Also es gibt ja so diese Kontroversen zwischen Volltischlern und Leertischlern. Also ich persönlich bin ein absoluter Leertischler. Ich brauche weite Freiheit und Klarheit um mich rum, wenn ich arbeite. Aber ich kann sehen, dass andere Menschen andere Werte haben. Ich habe eine Kollegin, das hat sich inzwischen jetzt auch schon verändert, aber früher war das so, dass wirklich ihr gesamter Schreibtisch voll war mit allen möglichen Dingen. Also da war kaum noch Platz, irgendwo eine Tasse oder ein Glas abzustellen. Und da konnte man so sehen, wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind oder die Werte sind, das Bedürfnissystem, Wertesystem, was dahinter steht. Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel in Wirklichkeit, ist das natürlich sehr viel komplexer. Aber egal, ob persönlich oder auch kulturell bedingt, es gibt ein paar wesentliche, bestimmte Grundbedürfnisse, die wir mit allen Menschen teilen. Also jeder Mensch hat zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrung, nach Gesundheit, nach Sicherheit, nach Nähe, nach Geborgenheit oder Weiterentwicklung. Und wenn wir nicht zu unseren Bedürfnissen stehen und diese Bedürfnisse sozusagen, also für deren Erfüllung sorgen, dann kann das manchmal ganz groteske Formen annehmen. Und eine davon beschreibt Marshall Rosenberg in seinem Buch. Das fand ich wirklich so krass, dass ich gedacht habe, muss ich jetzt hier direkt mal erzählen. Und zwar hat seine Mutter, also die Mutter von Rosenberg, mal an einem seiner Seminare teilgenommen. Und da hat sie im Zusammenhang mit nicht zu seinen Bedürfnissen zu stehen eine Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt, von ihren Schwestern. Und zwar hatte eine von ihren Schwestern einen Blinddarmdurchbruch und musste operiert werden. Und eine andere Schwester hat ihr daraufhin sozusagen zum Trost und zur Linderung des Leids eine ganz hübsche Geldbörse geschenkt. Jetzt war da also wiederum eine andere Schwester von ihr, 14 Jahre alt damals, und die blickte ganz sehnsüchtig auf diese Geldbörse und wollte unbedingt auch so eine schöne Geldbörse haben. Also hat sie gedacht, ich mach mal einen auf Bauchschmerzen, dann kriege ich auch so eine Börse. Und das hat die tatsächlich durchgezogen. Die Eltern waren bei mehreren Ärzten, die haben alle nichts gefunden. Und das ging so weit, dass sie gesagt haben, sie müssen eine Operationsuntersuchung machen. Und tatsächlich hat ihre Schwester das über sich ergehen lassen. Und als sie noch im Krankenzimmer liegt, kommen einen Tag, also und sie kriegte von ihrer großen Schwester tatsächlich solch eine wunderschöne Börse. Noch am Krankenbett. Und einen Tag kommen zwei Krankenschwestern rein und die eine steckt dem Mädchen das Fieberthermometer in den Mund und die andere räumt ein bisschen auf. Und da hält das im Bett liegende Mädchen der einen Schwester ihre Geldbörse entgegen und sagt so mit dem Fieberthermometer im Mund so, Und die Schwester sagt, boah, wie schön, so eine schöne Geldbörse für mich, das finde ich aber lieb, nimmt die Geldbörse und verschwindet. Und normalerweise müsste man eigentlich sagen, dass es ein Bedürfnis wäre, seine Geldbörse wieder zurückhaben zu wollen. Aber die Schwester von Rosenbergs Mutter, damals 14 Jahre alt, hat das nicht getan. Sie hat also wirklich eine Operation über sich ergehen lassen und am Ende, weil sie ihre Bedürfnisse nicht einfordern konnte, ihre Geldbörse verloren. Also was für ein hoher Preis. Und ich habe gedacht, wie oft wir wahrscheinlich unbemerkt in unserem Leben einen ganz hohen Preis dafür bezahlen, dass wir unsere Bedürfnisse nicht einfordern. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt mal auf der Ebene der sprachlichen Umsetzung im Alltag an. Vielleicht wirst du gerade schon so ein bisschen ungeduldig, weil du erfahren möchtest, was genau du denn jetzt sagen musst, um die Verantwortung für deine Gefühle auszudrücken, also zu deinen Bedürfnissen zu stehen. Mir ist es in diesen Podcast-Folgen über GFK vor allem wichtig, dir ein Verständnis der hinter der Sprache stehenden Psychodynamik zu vermitteln. Denn wenn du die nicht verstehst, also wenn du zum Beispiel nicht verstehst, dass GFK keine Technik, sondern vielmehr eine achtsame innere Haltung ist, dann kannst du hier Redewendungen und Phrasen sammeln und auswendig lernen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Trotzdem wird dir ihre lebensfördernde Umsetzung einfach nicht gelingen. Und andererseits ist es aber so, dass du, wenn du für diese Sprache des Herzens, wie Rosenberg sagt, sensibilisiert bist, dein Herz, deine Zunge lenken wird, um es mal poetisch auszudrücken. Und auch hier wieder die Einladung, die ich in einer der vorigen Folgen ausgesprochen habe, von Buddha, sieh nicht auf meine Worte, sondern sieh über sie hinaus. Und da ich gerade schon bei der Poesie und Kommunikation bin, in diesem Zusammenhang noch ein schönes Zitat von Khalil Gibran. Zwischen dem, was gesagt, aber nicht gemeint wird, und dem, was gemeint ist, aber nicht gesagt wird, geht die meiste Liebe verloren. Boah, das muss man erst mal wirken lassen, oder? Ich sag's nochmal. Zwischen dem, was gesagt, aber nicht gemeint wird, und dem, was gemeint ist, aber nicht gesagt wird, geht die meiste Liebe verloren. Nebenbei bemerkt, hast du die Zitate und noch einige Zusammenfassungen in den Shownotes. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du das da nochmal nachlesen oder rauskopieren. Ja, außerdem ist es auch so, dass sich so ein Podcast, bei dem es ja ums Hören geht, nicht besonders gut dafür eignet, so einen Beispielsatz nach dem anderen herunter zu lamentieren. Ich habe das beim letzten Mal so gemacht, so ein bisschen ansatzweise, aber das ist wirklich immer so eine Gratwanderung. Und es ist auch wirklich sehr herausfordernd, den eigenen Sprachmustern auf die Spur zu kommen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich bin selbst keine Fachfrau in Sachen gewaltfreier Kommunikation, aber durchaus mit den Prinzipien der GFK vertraut. Und trotzdem habe ich sogar bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge bei einigen Sätzen so längere Zeit nachgedacht und sie geprüft und überlegt, ist das jetzt ein korrekter GfK-Ausdruck? Kann man das wirklich so sagen? Ja, das ist manchmal wirklich gar nicht so einfach und manchmal ist es wirklich hilfreich, sich so Sätze aufzuschreiben und die wirklich mal zu durchdenken, ihre Bedeutung zu erfassen. Also du siehst, das ist mit so ein paar Phrasen einfach nicht getan. Aber wenn du für das Thema GfK Feuer gefangen hast und ich hoffe, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dann kannst du deine Fähigkeiten durch entsprechende Literatur vertiefen. Es gibt auch im Internet einige interessante Webseiten, wo es einiges zu lernen und zu erfahren gibt. Ich werde am Ende dieser Reihe über gewaltfreie Kommunikation nochmal eine extra Folge machen, in dem ich darüber und auch über die Literatur ein bisschen mehr erzählen werde. Das wird ja zum GfK-Prozess noch eine vierte Komponente dazukommen, nämlich das Bitten. Und danach mache ich dann die Folge, in der ich einen Überblick über die Fachliteratur und über interessante Webseiten gebe. Ja, okay, werfen wir jetzt mal einen Blick auf unsere Sprache und schauen wir uns an, wie wir gewöhnlich die Verantwortung für unsere Gefühle verdecken. Da gibt es nämlich drei Sprachmuster, die Marshall Rosenberg entdeckt hat. Und wie gesagt, eine Zusammenfassung dieser 1, 2, 3 Punkte findest du in den Shownotes. Also drei Sprachmuster, und das ist ganz interessant. Wir haben ja beim letzten Mal über Gefühle gesprochen. Und in diesen Sprachmustern wird zwar von Gefühlen gesprochen, und die Gefühle werden auch so ausgedrückt, wie man das in der GfK tut, aber es wird die Verantwortung dafür geleugnet bzw. nicht übernommen. Also drei Punkte. Das erste Sprachmuster ist die Verwendung von unpersönlichen Pronomen, also von es, von man oder von das. Das kennst du vielleicht auch, wenn du dich mit Leuten unterhältst und irgendwie eine ganze Zeit lang erzählen sie vielleicht noch so von sich und ihren Erfahrungen in der ersten Person und plötzlich geht das über in so ein externales, ich-fernes, es und man oder das, solche Verallgemeinerungen. Also wenn ich jemandem zuhöre und das passiert, empfinde ich das immer als sehr unangenehm. Also solche Sätze wie zum Beispiel, das geht mir echt auf die Nerven. Wo ich dann manchmal auch sage, was ist denn das? So, und was ist denn das Bedürfnis, dein Bedürfnis dahinter? So, ne? Worum geht es eigentlich? Oder man hätte sehr viel mehr Freude am Autofahren, wenn die Straßen endlich mal in Ordnung gebracht würden. Mann, so, um nicht zu sagen, ich hätte da sehr viel mehr Freude dran. Okay, also das erste Sprachmuster sind die unpersönlichen Pronomen wie es, man und das. Und das zweite Sprachmuster, das ist die Aussage, ich fühle mich, also XY, ich fühle mich irritiert zum Beispiel, weil, und wenn dann eine andere Person folgt oder ein anderes Personalpronomen als ich, dann ist auch das immer ein Zeichen für die Verantwortung der eigenen Gefühle. Also jetzt mal zwei Beispiele dafür. Ich bin irritiert, weil, und jetzt kommt es, du mir nicht zuhörst. Also eigentlich sollte da dann auch ein Ich stehen. Ich bin irritiert, weil es mir wichtig ist, dich in der Kommunikation richtig zu verstehen, zum Beispiel. Oder ein anderer Beispielsatz. Ich fühle mich verletzt, weil du gesagt hast, dass du mich nicht mehr liebst. Also schon wieder wird die Verantwortung auf den anderen abgeschoben. Du hörst mir nicht zu, du liebst mich nicht mehr. Da haben wir also wieder diese Abschiebung, diese Schuldfrage, den anderen zu beschuldigen, mir geht's nicht gut, weil du dies oder das getan hast. Also das ist das zweite Sprachmuster, die Aussage, ich fühle mich XY, nenne ich das jetzt mal, weil, und dann gefolgt von einer anderen Person oder einem anderen Personalpronomen als ich. Könnte jetzt auch sein, Klaus, ne? Ich bin verärgert, weil Klaus den Rasen nicht gemäht hat. Wäre auch so ein Ding. So, und dann kommt der dritte. Das ist die Aussage, in denen nur die Handlung eines anderen vorkommt. Also wir verdecken auch hier wieder die Verantwortung für unsere Gefühle, wenn es nur um einen anderen geht oder um etwas anderes. Also so zwei Beispielsätze dafür nochmal. Es enttäuscht mich, dass Frauen in unserer Firma so wenig unterstützt werden. Da geht es also auch wieder um das, was mit den Frauen in der Firma passiert. Oder ich bin sauer, weil die Kinder überall ihre Klamotten rumliegen lassen. Also da geht's wieder um andere Personen. Bei all diesen Beispielen wird sozusagen nur ein Gefühl geäußert, ohne dass das oder die Bedürfnisse dahinter benannt werden. Und wenn du zwar die Gefühle nennst, aber die Verantwortung dafür nach außen verlagerst, indem du dich eben nicht auf deine Bedürfnisse beziehst, dann kann dein Gegenüber nicht verstehen, was dir wirklich wichtig ist und was du wirklich brauchst. Und die Person kann demzufolge auch nichts dazu beitragen, dass du bekommst, was du dir wünschst oder brauchst, weil sie ja gar nicht das Bedürfnis kennt. Wenn dein Gegenüber aber versteht, welchem Bedürfnis deine Gefühle entspringen, dann wird es ihm oder ihr leichter fallen, einfühlsam darauf zu reagieren. Ich habe da noch so ein Beispiel. Schau mal auf den Unterschied. Ich war enttäuscht, dass du gestern Abend nicht gekommen bist. Stell dir jetzt mal vor, deine Partnerin oder dein Partner würde das zu dir sagen. Und fühl mal einen Moment in dich hinein, was macht das jetzt mit dir? Ich war enttäuscht, dass du gestern Abend nicht gekommen bist. Fühlst du dich schuldig? Regt sich Widerstand? Auf jeden Fall wirst du merken, dass da unangenehme Gefühle auftauchen. Die zweite Aussage wäre: Ich war enttäuscht, dass du gestern Abend nicht gekommen bist, weil ich an einer Stelle meiner Masterarbeit dringend deinen Rat brauchte. Hier haben wir also zum Beispiel das Bedürfnis nach Unterstützung, was klar geworden ist dadurch. GfK, habe ich ja schon öfter betont, ist keine Technik, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern vor allem ein Prozess. Und sehr schön drückt sich das auch darin aus, dass Marshall Rosenberg von emotionaler Verantwortung spricht in dem Zusammenhang und er beschreibt drei Stadien auf dem Weg hin zu emotionaler Verantwortung. Und hier wird wieder mal so schön deutlich, wie sehr es sich bei der GfK um einen achtsamen und lebendigen Entwicklungsprozess handelt. Also, er sagt, das erste Stadium in Sachen emotionaler Verantwortung, das ist noch die emotionale Versklavung. Da glaubst du, für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich zu sein. Der zweite Schritt ist dann die Rebellion. Du lehnst rücksichtslos ab, was andere fühlen und brauchen. Da fällt mir eine Situation ein vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren mit einer Freundin, die hatte eine sehr schwere Kindheit, sage ich mal ganz vorsichtig, eine sehr, sehr, sehr schwer traumatische Kindheit, war in einer Klinik eine ganze Zeit, hatte dann mal kurzfristig Ausgang und wir waren in einem Eiscafé Eis essen. Das Ding war ziemlich voll, wir haben noch einen Platz ergattert und saßen da so schön an einem Vierertisch zu zweit und dann kam so eine ältere oder alte Dame zu uns an den Tisch und fragte ganz höflich und ganz vorsichtig, ob sie sich vielleicht mit zu uns dazusetzen könne. Und daraufhin guckt meine Freundin sie an und hat die so brüsk zurückgewiesen. Also mir hat wirklich der Atem gestockt in diesem Moment. Also ich war viel zu geschockt, um da noch irgendwie was zu sagen. Die arme alte Frau zog dann irgendwie mit gesenktem Kopf von dannen. Aber mir ist dann klar geworden, also das ist dieses Erwachen, das war dieses Stadium der Rebellion, wo sie einfach überhaupt erst mal angefangen hat, für ihre Gefühle und Bedürfnisse, die sie hat, einzustehen. Das war natürlich noch sehr unglücklich und sehr ungehobelt, aber ich habe gedacht, das ist der erste Schritt und wenn sie das öfter macht, dann wird sie schon zu einem eleganteren Ausdruck dazu kommen. Und ein weiteres Beispiel für dieses Feststecken im rebellischen Stadium habe ich gestern erst auf Instagram gelesen. Da schrieb eine Person, sie wünschte, sie wäre ein Staubsauger-Roboter, weil der, sobald sein Akkustand niedrig ist, Zitat, klar erkennt, was seine Bedürfnisse sind und sich dann nimmt, was er braucht. Bups. Oh, dachte ich, ja, okay, der Weg ist schon mal richtig, aber er ist immer noch nicht wirklich ganz erlöst. Und das ist er eigentlich erst in diesem dritten Stadium und das ist die sogenannte emotionale Befreiung. Und in diesem Stadium übernimmst du die Verantwortung für deine Gefühle und Bedürfnisse. Und was dabei wichtig ist, in diesem Stadium hast du verstanden, dass du deine Bedürfnisse nicht auf Kosten anderer erfüllen kannst. Also die höhere Oktave wäre vielleicht auch noch zu sagen, dass du es auch gar nicht willst, dass du also deine Bedürfnisse nicht auf Kosten anderer erfüllen möchtest. Jedenfalls, wie auch immer, man hat verstanden, das funktioniert nicht. Es gibt immer noch eine andere Person auf der anderen Seite, die auch Gefühle und Bedürfnisse hat. Und wenn ich hier versuche, eine schwierige Situation zu klären, dann kann das nur gelingen, wenn die Bedürfnisse und die Gefühle von beiden Parteien Berücksichtigung finden. Und da erst an dieser Stelle sind wir dann wirklich emotional befreit. Also nochmal zusammenfassend, die drei Stadien in der Entwicklung hin zu emotionaler Verantwortung sind emotionale Versklavung, wo du glaubst, für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich zu sein. Das zweite ist Rebellion, du lehnst rücksichtslos ab, was andere fühlen und brauchen. Und das dritte ist die emotionale Befreiung. Du übernimmst Verantwortung für deine Gefühle und Bedürfnisse und hast verstanden, dass du deine Bedürfnisse nicht auf Kosten anderer erfüllen kannst und es möglicherweise auch gar nicht willst. Ja, langsam kommen wir da auch wieder zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich habe da noch so ein paar Gedanken zum Schluss, die ich noch gerne teilen möchte. Wenn du deine Bedürfnisse indirekt ausdrückst, indem du dein Gegenüber beschuldigst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Gegenüber Kritik aus deinen Worten herausgehört hat. Und du kannst das ganz leicht rausfinden, wenn du etwas zu jemandem gesagt hast und die Person reagiert abweisend oder aggressiv, dann schau mal, ob vielleicht deine Wortwahl damit zusammenhängt. Also, dass ihr Stresssystem in den Modus von Verteidigung und Angriff gewechselt hat. Weil ganz oft ist das so, dass die Art, diese unglückliche Ausdrucksweise, die wir haben, dafür gesorgt hat, dass der andere die Verteidigung hochfährt. Wenn du also die Verantwortung für deine Bedürfnisse nicht übernimmst, dann sabotierst du deine eigenen Absichten. Denn du wirst kaum bekommen von jemandem, was du möchtest, wenn du deine Bedürfnisse als Interpretationen oder Verhaltensdiagnosen seines Verhaltens zum Ausdruck bringst. Und natürlich sind wir nicht verantwortlich für den sprachlichen und emotionalen Ausdruck anderer. Und es geht auch überhaupt nicht darum, jetzt zwischen den Zeilen lesen zu lernen und das zu deuten, was der andere mir eigentlich hat sagen wollen. Also mich erinnert das gerade wieder an Annette Louisanne. Ich habe wortreich nichts gesagt und dir damit mein Leid geklagt. Aber was mich anbelangt, für mich erweist es sich im Alltag immer wieder als stresssenkend, dass ich meistens in Bedürfnissen denke. Also dadurch kann ich das Urteilen oder die Kritik, die Diagnosen und Interpretationen anderer Menschen als entfremdete Äußerungen, also als ungeschickte Äußerungen ihrer Bedürfnisse sehen. Und dadurch nehme ich nichts persönlich. Und diese Haltung, nichts persönlich zu nehmen, die macht mich praktisch unangreifbar, untouchable, denn sie bewahrt mich davor, mich angegriffen zu fühlen, wodurch dann auch ein Gegenangriff meinerseits natürlich ausbleibt. Und ein schönes Beispiel dafür sind meine bisherigen Buchprojekte. Meine Verleger waren immer total erleichtert über diese innere Haltung von mir, nichts persönlich zu nehmen. Denn während viele Autoren die Korrekturen oder Änderungsvorschläge des Lektorats als persönlichen Angriff werten, der dann manchmal in langwierigen emotionalen Wortgefechten endet, war ich in dieser Hinsicht immer völlig entspannt. Also ich habe die Vorschläge zu meinen Büchern immer als wertvolle Unterstützung empfunden und war sehr, sehr dankbar dafür. Ja, so schön kann's laufen. Ich hoffe, ich konnte dir heute wieder ein paar schöne Impulse zum Nachdenken geben, die dich vielleicht motivieren, dich mal mit der GFK, der gewaltfreien Kommunikation, zu beschäftigen. Und wie gesagt, lebensfördernde Sprache umzusetzen ist ein Prozess des Lebens. Und wenn du dich nur mal hier oder dort an den einen oder anderen Aspekt erinnerst und ihn umsetzt, dann kannst du dir dein Leben sehr viel leichter und freudevoller machen. Und nebenbei bemerkt, trägst du auch etwas zu einer besseren Welt bei. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Erfahrungen und auf deine Gedanken. Teil sie gerne auf Facebook und Instagram in den Kommentaren zum Post dieser Sendung. Du weißt ja, du findest mich unter doris.kirch.achtsamkeit. Ach ja, und noch was. Wenn mein Podcast dir gefällt, dann freue ich mich sehr über eine wohlwollende, durchaus auch verbale Beurteilung auf Apple Podcast. Das ist total wichtig für mich, weil es mein Anliegen unterstützt, Achtsamkeit in die Welt zu bringen. Ha, das war doch mal ein feiner Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen, oder? Ja, und erzähle auch gerne anderen, natürlich nur denjenigen, die es auch hören wollen, die das auch interessiert, von diesem Podcast. Denn auf diese Weise bringen wir gemeinsam immer mehr Gutes, Wahres und Schönes ins Leben. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.